Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
NZZ Geopolitik.
Was macht eigentlich ein US-Präsident einen Tag, bevor er den Krieg gegen den Iran startet? Nun ja, er macht das, was er am liebsten macht. Er nimmt ein Bad in der Menge.
Well, thank you very much, everybody. I'm thrilled to be back in the great state of Texas, which we won over and over again.
Donald Trump ist am 27. Februar, also einen Tag vor dem Beginn der Operation Epic Fury, an einer Wahlkampfveranstaltung in Texas in Corpus Christi aufgetreten.
Our country is the hottest country in the world. America is back.
Und die Rede, die können wir uns schenken, ist halt eine Wahlkampfrede ab Skript, die er schon tausendmal gehalten hat. Doch ganz am Ende, nach einer Stunde, wird es interessant. Hört euch das mal an, was er da spontan, nicht ab Skript, zur Menge sagt.
We've got a lot of things going on. Now we have a big decision to make, you know that, not easy. Recently knocked out their nuclear capability. But I'd rather do it the peaceful way, but... They're very difficult people, I want to tell you that. They're very dangerous people, very difficult people.
Also, er stehe vor einer großen, schwierigen Entscheidung, aber es sind keine einfachen Leute. Was geht dir da durch den Kopf, als du das gehört hast, Timo?
Ich musste ein bisschen daran denken, dass Witkoff, der Sondergesandte von Trump, schon ein paar Tage vorher, am 21. Februar, auch seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht hat, dass sich die Iraner irgendwie nicht auf einen Deal einlassen wollen. Warum knicken die nicht ein? Warum kapitulieren die nicht? Wir haben so viel Kräfte jetzt in der Region zusammengezogen. Eigentlich wäre es doch die logische Sache zu tun. Und ich glaube, das fügt sich ein bisschen auch in dieses Bild, wenn man jetzt diese Logik dranlegt, dass man vielleicht bestimmte Personen aus der inneren Führungsriege gewinnen könnte für einen Deal, dass man so ein Venezuela-Szenario hier im Kopf hatte. Und das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Man beißt sich an Iran dann doch irgendwie die Zähne aus.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Die USA und Israel führen einen Luftkrieg gegen den Iran. Das Regime sei eine Bedrohung für die USA, die Region und die eigene Bevölkerung. Einen Regime Change werden die USA und Israel auf diese Art und Weise kaum erreichen, ist Simon Wolfgang Fuchs überzeugt. Der Politologe forscht zum Iran an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Hallo Simon, schön bist du wieder da.
Hallo David, danke, dass ich hier sein darf.
Man muss dazu sagen, du bist gerade in Deutschland, weil Semesterferien sind und eben nicht in Jerusalem, in Israel. Wie fühlt sich das für dich an?
Es ist insofern seltsam, als ich immer noch die israelische One-App auch auf dem Handy habe. Meine Frau beschwert sich auch, wenn die immer losgeht, weil bei uns allen dann immer so diese Reaktion einsetzt. Jetzt müssen wir eigentlich irgendwas tun, so einen Moment. Man denkt, okay, wir packen uns die Kinder und gehen in den Schutzraum und dann zu realisieren, nee, also wir nehmen das wahr, aber eigentlich ist jetzt keine unmittelbare Tat von uns verlangt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ich den ganzen Januar über eigentlich immer auf das Handy geschielt habe und immer die Frage war, beginnt der Krieg jetzt oder beginnt der nächstes Wochenende? Und eigentlich waren wir die ganze Zeit in dieser Anspannung. Also das ist ein bisschen auch das Seltsame, was auch einige meiner israelischen Freunde gesagt haben. Eigentlich waren die auch ein bisschen erleichtert, dass es jetzt endlich losgeht. Das ist das Paradoxe, wenn man in dieser kalkulierten Art auf Krieg guckt. Also bricht es jetzt aus oder in ein paar Tagen? Und dann man froh ist, okay, jetzt ist diese Unsicherheit vorbei, obwohl man natürlich weiß, dass das unglaublich schlimme Folgen hat. Aber diese Unsicherheit zehrt auch an Menschen und an Leben und an Planungen ungemein.
Vor allem in Israel war es eigentlich unbestritten, ne? Also es war nicht eine Frage, ob es passiert, sondern wann es passiert. Und auch die Bevölkerung in Israel steht eigentlich hinter diesem Schlag von Israel gemeinsam mit den USA. Das weiß auch Netanyahu.
Ja, und das ist natürlich auch der Grund, warum die Israelis vielleicht nochmal kalte Füße zwischendurch bekommen hatten, insofern als sie Angst hatten, wird jetzt Trump doch einfach nochmal von seiner Rhetorik abweichen und sich auf einen Deal einlassen. In dieser Hinsicht ist klar auch der Besuch von Netanyahu zu bewerten, nochmal bei Trump im Februar. Er hatte davor schon im Dezember eigentlich eher darauf gedrungen, dass Israel alleine die Erlaubnis bekommt, der USA gegen die iranischen Raketen vorgehen zu dürfen. Und jetzt ist es natürlich eigentlich das Traum-Szenario für Israel, das eingetreten ist, dass man es nicht alleine machen muss und dass die USA voll an der Seite stehen und eigentlich auch alles in den Ring werfen und auch in den ersten Tagen zumindest von einem Regimewechsel gesprochen hatten. Weil das ist natürlich ein großer Unterschied zum Junikrieg, als Trump explizit den Israelis untersagt hat, Ali Khamenei zu jagen und ihn zu ermorden und dann auch die Bremse reingehauen hat, relativ schnell. Und das ist im Moment nicht der Fall. Und eigentlich für Israel spielt es total in die eigene Strategie. Und man hätte sich in dieser Hinsicht nichts Besseres wünschen können.
Es kursieren ja viele Theorien, warum und wie Trump zum Schluss gekommen ist. Doch wir müssen den 12-Tage-Krieg vom Juni fortsetzen und einen neuen Krieg starten. Was ist deine Theorie dazu?
Ich glaube natürlich, was das entscheidende Momentum ist, was sich jetzt wirklich geändert hat, ist die Brutalität, mit dem das Regime vorgegangen ist gegen die Demonstrierenden, das wir im Januar gesehen haben. Da, glaube ich, tat sich dann auch so ein Fenster auf, dass man denkt, das Regime ist wirklich schwach, es liegt in den letzten Zügen und jetzt muss man es eigentlich nur noch so ein bisschen anstupsen und dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Die offizielle amerikanische Begründung hat jetzt auch immer hin und her geschwankt und die ist eigentlich ja nicht unbedingt sehr nachvollziehbar. Also Marco Rubio hat nochmal gesagt, also wir mussten jetzt angreifen, weil sonst hätte der Iran angegriffen, weil er sich bedroht gefühlt hat, weil wir schon so viel Militärmaterial in die Region gebracht haben. Das ist natürlich eigentlich keine sehr überzeugende Erklärung dessen, warum das jetzt notwendig war. Da merken wir schon, jetzt wird hier schon ein paar Tage in diesen Krieg hinein, in dem viele Unsicherheiten auftreten, ist eigentlich plötzlich auch diese Regimewechselrhetorik von Seiten der USA fast schon wieder verschwunden. Es ist wirklich in dieser Hinsicht sehr interessant und zeigt eigentlich auch, wie unseriös diese ganze Planung ist und was das aber bedeutet für Menschen in der gesamten Region, die jetzt in das hineingeworfen sind, in einen Kriegskontext, für den es wirklich keine klare Strategie gibt.
Ja, diese Unsicherheit ist natürlich auch in der Kommunikationsstrategie zu erleben. Also normalerweise ist es doch so, dass es in der Tradition der amerikanischen Präsidenten ist, dass wenn sie einen Krieg führen und starten, da gibt es diese berühmte Rede an die Nation zu Primetime. Die hat bis jetzt nicht stattgefunden. Trump kommuniziert nur in struben Videos, die von seinem Team aufgenommen werden, wo er seine Kappe so anzieht, dass man seine Augen nicht sieht. Mal schließt Trump Bodentruppen aus, dann wieder nicht. Gestern Montag sorgte der Verteidigungsminister Pete Hegseth für zusätzliche Verwirrung, weil er jetzt Regime Change als strategisches Ziel ausschließt. Also man weiß immer noch nicht ganz genau, was ist das strategische Ziel der Amerikaner.
Ja, und der amerikanischen Bevölkerung wird es nicht erklärt und das zeigt auch die Umfragewerte, wie wenig Amerikaner eigentlich auch hinter jetzt diesem neuen Krieg stehen. Es betrifft sie nicht, sie finden es nicht unbedingt relevant. Und dann ist natürlich auch die Frage, welche zukünftigen Auswirkungen hat jetzt eigentlich dieser Krieg? Weil die Begründung, wir mussten auch deswegen handeln, weil iranische Raketen das amerikanische Festland oder unser eigenes Territorium bedrohen würden, ist wirklich absurd, weil das steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte. Also man könnte sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie handeln, weil das, damit das nicht in ein paar Jahren passiert, aber es gab überhaupt nicht diese Dringlichkeit, in dieser Hinsicht jetzt loszuschlagen.
Trotzdem, es gibt jetzt die historische Chance, 47 Jahre nach der Islamischen Revolution im Iran einen Regime-Change herbeizukämpfen mit Bomben aus der Luft. Wie stehst du persönlich dazu?
Ich finde es in erster Linie eigentlich unglaublich unverantwortlich, diesen sogenannten Regime-Change jetzt der iranischen Bevölkerung vor die Füße zu schmeißen. Also sozusagen zu sagen, wir, und da sind eigentlich, zumindest in den ersten Tagen waren Netanyahu und Trump da sehr auf einer Linie. Netanyahu hat sich auch nochmal mit einer persischen Ansprache an die iranische Bevölkerung gewandt und ihnen quasi gesagt, wir bomben diese Möglichkeit für euch herbei. Wir zerstören das Regime so sehr, dass es euch nichts mehr anhaben kann. Und jetzt ist es aber an euch. Das ist die historische Gelegenheit. Wenn ihr die jetzt nicht ergreift, dann seid ihr selber schuld. Und dieses Fenster wird sich auch für sehr lange Zeit nicht wieder öffnen. Und man muss sich da mal hineinversetzen, auch in die iranische Bevölkerung, die noch gar nicht eigentlich Zeit hatte zu trauern über die Massaker von Anfang Januar, weil permanent sie auch in dieser Kriegsanspannung jetzt auch wieder waren. Wie geht es weiter?
Also Massaker, da meinst du die Proteste, ne?
Genau, richtig. Die brutale Niederschlagung vom 8. und 9. Januar, die vielfältig dokumentiert sind, eben auch durch Videos. Und dann von der iranischen Bevölkerung zu erwarten, gerade auch von jungen Leuten, dass sie jetzt einfach da rausgehen, unbewaffnet und sich diesem Regime stellen, dass ja, warum sollte es jetzt anders reagieren? Also warum sollte man jetzt plötzlich hier die Waffen niederlegen, die Protestierenden mit offenen Armen empfangen, wenn man eigentlich davor alles dran gesetzt hat, sie brutalst niederzuschießen? Mhm. Und ich finde, diesen Art von Umgang und diese Art von Kommunikation und die Erwartungen, die da auch geweckt werden, eigentlich absolut unrealistisch, weil dafür ist ja auch nicht diese Militärkampagne, die wir jetzt gerade sehen, ausgerichtet. Also natürlich gibt es Angriffe auf Hauptquartiere der Basij, also der populären Milizen, die im Land eigentlich sozusagen für Ordnung sorgen sollen. Es gibt Angriffe auf Stellungen der Revolutionsgarden, aber damit erledigt man natürlich nicht einen Repressionsapparat, der hauptsächlich auf Kleinkalibergewehre dann angewiesen ist, um diese Repression durchzuführen, der auf Motorrädern durch die Straßen fährt. Ja, das ist eine Art von Infrastruktur, die man damit nicht zerstört. Und gleichzeitig verkennt man auch die Logik, wie zum Beispiel auch die Revolutionsgarden operieren. Das ist eben in dieser Hinsicht interessant, dass sie kein konventionelles Militär sind. Sie hatten schon im Irakkrieg, als sie ihre erste Rolle gespielt haben in den 80er Jahren, war eigentlich die Devise: Einzelne Einheiten können auch unabhängig von Befehlsstrukturen operieren. Sie können improvisieren, sie können ihre eigene Politik fahren, weil man wusste, Kommunikationswege können immer abgeschnitten sein. Und das sehen wir jetzt auch genauso. Das ist die Devise, die auch an Einheiten der Revolutionsgarden ausgegeben ist. Und von außen wird es manchmal so interpretiert als Schwäche, zu sagen, ja, schaut mal, das iranische Regime hat jetzt schon den Kontakt verloren zu den Einheiten. Es gibt keine Befehlsketten mehr in dieser Hinsicht. Mhm. Aber das ist falsch, weil das ist genau der Sinn, dass man auch so etwas überlebt, dass man selbst große Disruptionen und Rückschläge einstecken kann und trotzdem weitermachen kann, diese Institutionen basierend auf so einem gemeinsamen Verständnis weiterhin funktionieren.
Also kurz zusammengefasst, was du jetzt gerade gesagt hast, du glaubst nicht, dass es zu einem Machtwechsel kommen wird oder zu einer Art von Wandel kommen wird im Iran?
Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, stimmt.
Also, dass es zu einem Wandel kommen wird, ist absolut klar. Das sehen wir ja jetzt auch schon. Also, da ist sehr viel Unsicherheit drin. Aber trotz all dessen und trotz dieses massiven Schlages vom Samstag haben wir in relativ kürzester Zeit einen Übergangsrat jetzt gefunden. Oder der Iran hat den gleich am Sonntag schon bekannt gegeben. Und in gewisser Weise verspricht er erstmal Kontinuität, weil wir hier Leute haben, die sehr eng mit Khamenei verbunden waren. Der oberste Richter, der Teil des Übergangsrates ist, auch der Geistliche aus dem Wächterrat, Arafi, der hier ernannt worden ist. Aber eine Unsicherheit kommt insofern rein, weil die dritte Person innerhalb dieses Triumvirats ist der iranische Präsident, von dem man am Anfang auch nicht wusste, hat er diese Schläge überlebt und ist er überhaupt noch unter uns. Und der natürlich eher für einen reformorientierteren Kurs steht. Und jetzt müssen diese drei Männer plötzlich zusammen irgendwie Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig, das ist, finde ich, eigentlich nochmal das Interessante, jenseits dieser Entwicklungen sehen wir den Aufstieg eines anderen Mannes, der auch schon ganz lange im Geschäft ist, der auch einen Hintergrund in den Revolutionsgarden hat, der dann auch zweimal von Khamenei auch gehindert worden ist, für das Präsidentenamt zu kandidieren, nämlich Ali Larijani, der jetzt Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates ist. Und der ist eigentlich im Moment so dieses Gesicht auch des Irans nach außen. Es ist nicht der iranische Außenminister, sondern Ali Larijani hat jetzt in den letzten Tagen immer kommuniziert, was ist jetzt Politik, obwohl er jetzt in diesem inneren Führungsgremium eigentlich nicht vertreten ist. Aber es lag jetzt an ihm zu sagen, wir werden nicht verhandeln. Es lag an ihm zu sagen, Iran hat noch viel in der Hinterhand, ihr werdet euch noch wundern, wir werden jetzt uns nicht hier beugen. Und das zeigt natürlich auch schon, dass es ein gewisses Machtübertragung hin zu den Sicherheitsapparaten gibt von der politischen Führung, die weiterhin dann auch geschlossener agiert und wo man auch nicht sieht, dass hier ein Blatt Papier zwischen eigentlich diese verschiedenen Fraktionen im Moment noch passt. Und das, glaube ich, gilt es auch noch genau zu beobachten, weil auch oft so, auch von amerikanischer Seite, von anderen Kontexten, die Hoffnung war, vielleicht ist Ali Larijani eher ein Pragmatiker, mit dem man doch zu einem Deal im Sinne Trumps vielleicht kommen kann.
Apropos Deal, ich habe heute Morgen noch einen geopolitischen Expertenbericht gelesen, wo es heißt, Trump wird am Ende einer Kapitulation zustimmen. Also Regime Change, das interessiert ihn gar nicht richtig. Es geht einfach nur darum, wie man jetzt am Ende einen Deal hinkriegt. Teilst du diese Einschätzung?
Ich denke, natürlich bei Verhandlungen müsste dieses Wort Kapitulation dann vermieden werden. Ich glaube, darauf würde sich Iran jetzt nicht unbedingt einlassen. Verhandlungen vielleicht dann in gewisser Weise schon. Aber in dieser Hinsicht finde ich es eben auch interessant, dass in den letzten Tagen plötzlich Regime Change dann nicht mehr so im Vordergrund stand, sondern jetzt die Betonung auf 4 Kriegsziele, die man angeblich erreichen will. Eben, dass Iran keine Raketenfähigkeit mehr verfügt, dass die Marine komplett zerstört ist, dass man kein Atomprogramm mehr hat und dass man eigentlich auch nicht in der Lage ist, die Proxys in der Region weiterhin zu unterstützen. Und manche von diesen Dingen sind ja bereits eingetreten. Also die Marine spielt mit ihren größeren Kriegsschiffen eigentlich keine Rolle mehr. Proxys Hezbollah hat sich gestern im Libanon ungemein selber ins Bein geschossen und eigentlich auch aus dem Rennen mehr oder weniger genommen. Also eigentlich sind einige Voraussetzungen dafür schon erfüllt, dass man, wenn man diese Off-Ramp, wie das im Englischen immer so heißt, dann haben möchte, eigentlich auch bekommen könnte. Ist die Frage, ob jetzt Israel da wirklich auch zustimmt oder ob die Israelis nicht eigentlich dann wieder sich jetzt quasi kurz davor sind, dass Iran komplett als Player ausscheidet, dann doch nochmal danach legen möchten, weil eigentlich wäre damit jetzt erstmal nicht viel gewonnen. Das ist ja, damit stellt sich eigentlich wieder dasselbe Dilemma wie nach dem Junikrieg, als man denkt, okay, Iran ist jetzt um Jahre zurückgeworfen und Pustekuchen. Eigentlich kann dieses Land innerhalb von wenigen Monaten seine Produktion wieder hochfahren von Raketen und es kann auch die Nachbarn ganz massiv bedrohen.
Viele Menschen nehmen täglich Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Doch wie sinnvoll sind sie? Am 12. März sprechen wir bei NZZ Live in Zürich mit dem Wissenschaftsautor Bas Kast darüber, was unser Körper tatsächlich braucht. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets unter nzz.ch/live.
Dann lass uns mal über die geopolitischen Folgen des aktuellen Krieges sprechen. Wir sind sehr weit vorangegangen in die Zukunft, in die nahe Zukunft haben wir jetzt geschaut. Lass uns jetzt wieder in die Gegenwart zurückkommen. Heute Morgen, wir nehmen unser Gespräch am Dienstagmorgen auf, Tag 4 dieses Krieges. Und was auffällt, ist die Heftigkeit, wie Iran die umliegenden Golfstaaten mit angreift. Also heute Morgen wurde die US-amerikanische Botschaft in Riad in Saudi-Arabien angegriffen. Sie brennt, habe ich gesehen auf den Bildern. Wir haben die Hotels, die angegriffen werden in Dubai. Wir haben Flughäfen, die geschlossen werden mussten. Dieses ganze Chaos mit den Touristen, Flüssiggasanlagen, die geschlossen haben. Man wusste, dass die Golfstaaten in Gefahr sind, aber nicht so heftig.
Ja, die Golfstaaten hatten eigentlich damit gerechnet, sie werden in gewisser Weise hineingezogen in diesen Konflikt, falls er denn ausbricht. Aber dann war man schon unter der Annahme, dass es dann wirklich hauptsächlich amerikanische Einrichtungen trifft, die dann teilweise auch schon evakuiert waren. Also ähnlich sowas, wie man auch im letzten Junikrieg gesehen hat. Vielleicht würde Iran ein paar symbolische Angriffe machen oder auch mehr, aber das wäre dann eigentlich relativ beherrschbar. Ich glaube, wie sehr man verletzlich ist oder wie sehr man dieser unglaublichen Masse auch an ballistischen Raketen und an Drohnen auch ausgesetzt ist, das hat man sich nicht vorstellen können. Und das zeigt auch das Chaos. Also wenn wir über den Golf reden, reden wir meistens über Öl. Und das spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist natürlich auch ein riesiges Transporthub für die ganze Welt. Also 18% der weltweiten Luftfrachtkapazitäten werden über den Golf abgewickelt. Das liegt still. Flüssiggas, ganz entscheidend. Da haben wir gestern am gestrigen Montag auf dem europäischen Markt auch so einen Preisanstieg von 50% plötzlich auch gesehen. Das zeigt, hier wird es wirklich empfindlich. Und dann Tourismus natürlich auch. Ich meine, Dubai als Hort der Influencer, wo man das gute Leben führen kann, wo man keine Probleme hat und null Steuern zahlt. Und plötzlich kommt man da einfach nicht mehr weg und ist also zumindest eher der Ansicht nach massiv bedroht. Und in dieser Hinsicht, im Moment muss man auch noch sagen, konnten die Golfstaaten recht gut auch diese ganzen iranischen Angriffe abwehren. Aber es ist auch eine Frage, wie lange können sie noch, wie lange haben sie noch ein Arsenal? Hier haben die USA bisher noch nicht zu erkennen gegeben, dass sie bereit sind, auch diese Abfangraketen wieder aufzufüllen. Wahrscheinlich, weil sie auch selber keine mehr haben. Und ich habe gestern eine Kalkulation gelesen, also am gestrigen Montag hatte Iran, vielleicht wenn man es allein die Vereinigten Arabischen Emirate anschauen, ungefähr vielleicht 300 Millionen ausgegeben für seine Drohnen und Raketen, aber die Vereinigten Arabischen Emirate mussten ungefähr das Zehnfache hinlegen, also 3 Milliarden Dollar für diese ganzen Abwehrmaßnahmen, die sie bisher durchgeführt haben. Also das ist natürlich auch ein finanzieller Aspekt, den man auch nicht übergehen kann. Und Saudi-Arabien war bisher außen vor, jetzt mit diesem Angriff auf die amerikanische Botschaft sind die auch mittendrin. Und hier ist wirklich ein großer Ärger der Golfstaaten und dass man eigentlich auch jetzt Iran als Problem sieht, mit dem man nicht mehr sich arrangieren kann, das irgendwie auch weg muss. Gleichzeitig würde ich auch sagen, das Säbelrasseln der Golfstaaten, dass man jetzt auch eingreift, dass man hier auch sich überlegt, will man offensiv vorgehen. Darauf würde ich eigentlich auch nicht so viel geben, weil was können die Golfstaaten beitragen, ja, was Israel und die USA nicht können, was wäre der Mehrwert tatsächlich und würde man eigene Soldaten riskieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Golfstaaten bereit wären, Bodentruppen nach Iran zu entsenden, was dann wirklich einen Unterschied machen würde.
Der Iran versucht ja damit, über die Golfstaaten klarzumachen, hey, solange ihr uns angreift, je länger ihr das macht, desto höher sind die Kosten und sie wollen ja damit ja die USA über die Golfstaaten ja wieder zu Verhandlungen zwingen.
Es zeigt, wie ernst Iran jetzt gerade diesen Krieg nimmt und wie stark man dann doch mit dem Rücken gegen die Wand gedrängt ist, dass man die Brücken zu den Golfstaaten, mit denen man wirklich sehr gute Beziehungen hatte, die immer auch wieder vermittelt haben, Katar, Oman war jetzt nicht so stark im Fokus, aber auch dort wurden Tanker angegriffen. Die Vereinigten Arabischen Emirate als extrem wichtiger Handelspartner, die Sanktionen umgehen können, also die, über die man auch nicht umhinkommt, dass man bereit ist, die so zu bedrängen und die so mit Feuer zu überziehen, das zeigt natürlich wirklich, wie ernst es um Iran bestellt ist, mit dieser vagen Hoffnung, dass es diesen Staaten dann irgendwann auch reicht und dass sie eben dann den USA signalisieren möchten, bitte sorgt hier für eine Einhaltung der Kämpfe, wir können das einfach auch nicht mehr durchhalten als Nation. Also das ist, glaube ich, schon auch eine sehr bemerkenswerte Entwicklung mit völlig unklaren Ausgang, also ob hier das iranische Kalkül aufgeht oder nicht.
Und das Besondere ist aber, was geopolitisch natürlich passiert, dass diese Golfstaaten zusammenrücken. Die haben im Zuge dieser Angriffe eine gemeinsame Erklärung abgegeben, was ja eigentlich so bis jetzt noch nicht da war. Die sind ja zerstritten untereinander. Also gemeinsam gehen sie in Richtung Schoß der USA.
Ja, das ist im Moment der Eindruck des Krieges. Aber ich glaube, das ist eben diese vielleicht auch die irreführende Annahme, dass wenn Iran als der große Spoiler hier weg wäre und Iran so das einzige Problem ist, das wir haben im Nahen Osten und wenn endlich hier der Hort der Finsternis abgeschaltet wäre, dann wäre alles gut. Ich glaube, das ist auch ein Irrweg, wie wir jetzt auch gesehen haben, durch diesen massiven Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in den letzten Wochen und Monaten. Bezug auf Jemen, Sudan, Libyen, viele andere Kontexte, wo sich das ausweitet. Und das zeigt natürlich, dass diese Einheit, die jetzt signalisiert wird, eigentlich auch nur der Not geschuldet ist des Krieges und die ist nicht sehr belastbar. Also darauf würde ich jetzt nicht sehr viel geben, dass die auch diesen Krieg tatsächlich überleben kann.
Also eine fragile Situation am Golf. Vergrößern wir mal aber den Umkreis. Wenn über diese berühmt-berüchtigten iranischen Proxys gesprochen wird, dann ist ja vor allem die Hisbollah gemeint im Libanon, die Houthis im Jemen oder die Milizen, die schiitischen Milizen im Irak. Wie groß ist denn das Risiko einer Ausweitung eines Flächenbrandes?
Also die größte Gefahr sehe ich tatsächlich, dass die Golfstaaten jetzt dann doch sich so gedemütigt und bedrängt fühlen von Iran, dass sie da selber eingreifen. Diese anderen Szenarien, also Hisbollah scheint wirklich als Macht und als Faktor erledigt. Also diese Ankündigung gestern, ich habe die auch mit Besorgnis dann so gelesen, okay, wir treten jetzt auch in den Krieg ein und dann kam eigentlich nichts. Also dann kamen so ein paar Raketen und ein paar Drohnen und seitdem hat Hisbollah auch gar nicht mehr geschafft, Israel irgendwie ins Visier zu nehmen und musste selber so viele Schläge hinnehmen und auch den Ärger der gesamten libanesischen Bevölkerung, auch von schiitischen Gruppen, die sich davon klar lossagen, diese bisher nie dagewesene Erklärung der libanesischen Regierung, dass sie nicht mehr zulassen werden, dass Milizen jenseits der Armee irgendeine Rolle spielen. Also das ist wirklich krass, das ist wirklich eine Zeitenwende jetzt im Libanon. Die Frage ist, können sie das durchsetzen? Mhm. Aber ich glaube, der Ärger über Hisbollah und dass man wieder in so einen Krieg gezogen worden ist, ist so groß, dass, glaube ich, die ganze Rhetorik des Widerstandes und wir kämpfen hier noch um die Befreiung vom libanesischen Gebiet, das noch von Israel besetzt ist, ist endgültig passé. Also Hisbollah, da wäre ich sehr überrascht, wenn da noch viel kommt. Mhm. Die Houthis, glaube ich, brauchen einfach noch ein paar Tage und dann können sie ihre Rolle gut fortführen, die sie schon seit dem 7. Oktober gehabt haben, nämlich immer wieder empfindliche Schläge zu versetzen, auch die Schifffahrt massiv zu beeinträchtigen im Roten Meer und bestimmt auch wieder einige Raketen auf Israel zu schießen, auch eventuell Treffer zu landen. Und dagegen hat man eigentlich kein Rezept. Da hat sich auch schon der amerikanische Präsident die Zähne ausgebissen und die Militäraktion gegen die Houthis abgeblasen. Also das ist tatsächlich wirklich noch vielleicht das größte Asset, das Iran dann tatsächlich hat, mit relativ geringem Aufwand großen Schaden anzurichten. Mhm. Was die Milizen im Irak anbelangt, hier wäre theoretisch viel Potenzial da, auch viele tausend Kämpfer, die kampferprobt sind durch ihre Auseinandersetzung mit dem Islamischen Staat. Aber bisher haben die nicht in einer Art und Weise eingegriffen, dass es wirklich einen Unterschied gemacht hätte. Also jenseits von diesem Randalierertum gegenüber der amerikanischen Botschaft. Aber wir haben jetzt noch keine Truppen gesehen, die jetzt in den Iran geschickt worden sind oder Angriffe auf die Golfstaaten von dort aus. Also ich glaube, das bleibt noch so ein bisschen so eine Wildcard. Aber wenn wir uns zurücksehen, was hier seit in den letzten Jahren passiert ist, da ist Irak irgendwie, bleibt dann doch für sich und wird in dieser größeren Konstellation wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eine wichtige Rolle spielen.
Also das heißt, wenn wir von einer Gefahr Flächenbrand sprechen, dann geht es jetzt wirklich darum, wie verhalten sich die Golfstaaten?
Das würde ich im Moment so sehen. Ich meine, ich fand, die Frage ist natürlich dadurch, dass Iran eben so wenig Verbündete hat und so isoliert dasteht, war diese Frage des Flächenbrandes immer etwas weit herbeigeholt. Im Moment würde ich tatsächlich zum ersten Mal sehen, dass es über Israel und die USA jetzt hier hinausgehen könnte, weil der Ärger und die Wut in den Golfstaaten so groß ist.
Mhm. Apropos Flächenbrand und Israel und USA, wir haben, du hast es ganz bisschen angedeutet, China und Russland. Über China und Russland haben wir noch gar nicht richtig gesprochen, weil der Iran ist ja eigentlich ein sehr wichtiger Partner von China als Öllieferant und für Russland als Drohnenlieferant. Und die Reaktionen, die rhetorischen Reaktionen aus Moskau und Peking, die waren natürlich schon heftig, aber politisch, militärisch verhält sich insbesondere Russland sehr, sehr ruhig. Das ist eigentlich ein Affront, was jetzt gerade mit denen passiert.
Richtig, also ich meine, Russland hat eigentlich so das Äquivalent von Thoughts and Prayers geschickt sozusagen zu Iran, aber eigentlich auch nicht, gar nicht in dieser Allianz sich revanchiert zu dem, was man von Iran zumindest zu Beginn des Ukraine-Kriegs bekommen hat an Drohnen. Russland hat vage Versprechungen gemacht, was man vielleicht irgendwie liefern könnte, aber dieses entscheidende militärische Hardware, die Iran jetzt geholfen hätte, wichtige Kampfflugzeuge oder diese S-400, die als Luftwehrstellungen dann wirklich einen Unterschied gemacht hätten und vielleicht auch für die Israelis und die USA gefährlich geworden wären, die hat man nicht geliefert. China hat auch jetzt nochmal betont, dass man nicht in einer Welt des Dschungels leben möchte, in dem jeder das Recht in die eigene Hand nimmt, aber dabei blieb es auch und man hat im Iran so eine gewisse Zusammenarbeit bei dem Antrieb für Raketen, ballistische Raketen, aber das hält sich auch ziemlich in Grenzen. Also da ist jetzt auch nichts zu erwarten, dass man hier den Verbündeten beispringt, was im Fall Chinas wirklich interessant ist, weil eigentlich 87% des ganzen iranischen Exports im Moment nach China geht, China extrem auch angewiesen ist. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es fast so 17% der Importe des Öls in China, die aus dem Iran kommen. Also hier könnte man schon, das wäre für China schon sehr schwierig, wenn auch der iranische Export hier sehr zum Erliegen kommt. Oder wenn auch iranische Ölstellungen angegriffen worden sind. Ich meine, das ist, glaube ich, auch dieses Spannende und auch ein bisschen Absurde in diesem ganzen Kontext, dass Öl auch in der amerikanischen Rhetorik bisher gar keine Rolle gespielt hat, gerade im Vergleich Venezuela. Stimmt. Also sozusagen, wir übernehmen jetzt die Kontrolle und dann müssen die dafür bezahlen, alles, was sie uns angetan haben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, okay, Iran hat diese Ressourcen, wir bemächtigen uns derer und dann zahlen die für uns. Aber das hat man gar nicht gehört bisher. Das spielt gar keine Rolle.
Mhm. Und wie erklärst du dir das?
Tja, das ist, also es ist natürlich die Frage, ist das noch ein Ziel jetzt? Ja? Also gibt es da schon amerikanische Planungen, jetzt doch auch diese gesamte Ölindustrie auch lahmzulegen? Will man die ausschalten? Ich glaube, wir müssen sehr genau hingucken, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Diese Ankündigung gestern an Amerikaner im gesamten Nahen Osten, diese Region sofort zu verlassen, also auch Israel und die ganzen Golfstaaten, Syrien, alle möglichen anderen Länder, das lässt schon nochmal aufhorchen, wenn die Amerikaner sagen, okay, jetzt legen wir erst richtig los. Wir haben davor den Grundstein gelegt für alles, für unser großflächiges Bombardement und jetzt sind dann die Raketenstellungen dran und was kommt danach, wenn wir jetzt noch 4 bis 5 Wochen Krieg angeblich haben, wäre das ein Ziel, dann wirklich den Iran eigentlich zu erledigen und auch ihm seiner ganzen Ölförderungskapazität zu erledigen und damit hätte man auch keine Einnahmen mehr, damit hätte man das Land dann wirklich zurückgebombt in eine, ja, in eine wirklich in Armut eigentlich auch.
Und du kennst ja das Land sehr gut. Also ich meine, du hast den Iran ja auch sehr oft bereist. Du hast Studenten betreut, die zu dir gekommen sind. Abschließend, also wie geht es dir dabei, wenn du jetzt an das Schicksal dieses Landes jetzt denkst? Und es geht ja auch darum letztlich, dass wir trotzdem irgendwie eine Art Stabilisierung in dieser Region langfristig ja dann auch brauchen.
Ja, ich glaube, ich bin da ungemein hin und her gerissen. Natürlich sehe ich den ganzen Zorn und Schmerz der Iraner, die schon seit Anfang Januar hier sich nichts sehnlicher wünschen, als dass das Regime zusammenbricht. Also mir haben auch Freunde und Kollegen geschrieben, dass der Krieg begonnen hat im Januar mit der Niedermetzlung der Demonstranten. Und ich glaube, das ist auch ernst nehmen, ebenso wie die, ich habe viele Videos jetzt gesehen, wo abends die Leute dann ihre Freude Ausdruck geben über jede Bombardierung, die man so sieht. Also das irgendwie anfeuern und natürlich auch die spontanen Freudenkundgebungen nach dem Tod von Khamenei. Mhm. Auf der anderen Seite hat es mich auch sehr bewegt. Gestern sind viele Videos zirkuliert, so aus Zentral-Teheran, Plätze, die ich sehr gut kenne, an Enrelab, was so die große Straße ist, die durch die ganze Stadt führt, am Ferdowsi-Platz zum Beispiel, der da auch in der Mitte der Stadt liegt, der wirklich ein Kriegsgebiet auch war. Und ich glaube, das ist wirklich auch so diese Sache, dass wir natürlich iranische Angaben und sagen, okay, hier wurde eine Mädchenschule getroffen, hier wurde ein Krankenhaus getroffen, hier geht es auch um die Zivilbevölkerung. Das tun wir immer ein bisschen ab, weil dann die Israelis und die Amerikaner doch sagen, nee, wir sind hier schon sehr präzise und wir treffen nur Stützen des Regimes. Aber das kann ich mit diesen Videos, die auch verifiziert sind, nicht unbedingt bestätigen. Mhm. Und ich glaube, da geht es mir natürlich auch immer sehr nahe zu wissen. Ich hatte eingangs erwähnt, ich habe immer auch noch diese App. Ich wüsste genau, was ich jetzt tun müsste in Jerusalem. Und Iranerinnen und Iraner sind einfach ohne Ressourcen, ohne Vorbereitung, dem ganzen Schutzlos ausgeliefert, wissen nicht wohin. Und das beschäftigt mich auch ungemein.
Lieber Simon, vielen Dank.
Sehr gerne, David.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute zum israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran. Mein Gast war der Politologe Simon Wolfgang Fuchs von der Hebräischen Universität in Jerusalem. In unserem täglichen Podcast NZZ Akzent haben wir verschiedene Aspekte, die Simon jetzt angesprochen hat, einzeln aufgegriffen. Hört doch da mal rein. Außerdem, ich bin beeindruckt über die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen von der NZZ zu diesem Krieg im Iran. nzz.ch könnt ihr alles nachlesen. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt mir schreiben, geopolitik@nzz.ch. Wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch. Mein Name David Vogel.